Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Was ist das Gewissen? Wofür haben wir es und wie können wir es trainieren? Was tun wir, wenn unser Gewissen im Widerspruch zur Bibel steht? Wie gehen wir mit Menschen um, die eine andere Gewissensüberzeugung vertreten? Nesselli und Crowley beziehen klar Stellung dazu, was Sünde ist und was nicht und wie unser Gewissen uns bei dieser Unterscheidung hilft, damit wir weder in Gesetzlichkeit noch in eine Alles-ist-erlaubt-Haltung verfallen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Gewissen von Nesselli und Crowley den zweiten Teil des sechsten Kapitels.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 2 des sechsten Kapitels. Was kann bleiben, was muss weichen und was fehlt noch? In Anbetracht seines hohen Maßes an kultureller Flexibilität in seinem späteren Leben können wir davon ausgehen, dass es einen Punkt gab, an dem Paulus sinngemäß Folgendes betete: Gott, die Zeit ist gekommen, dass du deinen Garten beackerst. Für mich ist der Zeitpunkt nun da, mein Gewissen unter deine Herrschaft zu stellen. Denn nicht mehr ich selbst bin der Herr über mein Gewissen. Herr, zeige mir die Regeln und die Gesetze, die meinem Gewissen noch fehlen, ebenso wie das selbst gepflanzte Unkraut, das es nun auszureißen gilt. Schritt für Schritt sortierte er nun aus und entschied, was bleiben konnte und was weichen musste. Bei welchen Themen ging es wirklich um richtig oder falsch und was war dagegen bloß eine Frage des persönlichen Empfindens? Dabei stellte er dem Herrn drei Fragen. Was kann bleiben? Was muss weichen? Und was fehlt noch? Was war zum Beispiel mit dem Verbot, Schweinefleisch zu essen? In Markus 7 macht Jesus deutlich, dass die Frage nach dem Verzehr von Schweinefleisch nicht mit richtig oder falsch zu beantworten ist, sondern dem Gewissen des Einzelnen obliegt. War es für Paulus wohl leicht, sich diesbezüglich umzustellen? Wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Doch trotzdem gehorchte er. Wir können unser Gewissen trainieren. Wie steht es mit jüdischen Feiertagen? Ob ich die Feiertage halte oder nicht, ist nicht etwa richtig oder falsch, sondern vielmehr eine Frage von Liebe, Weisheit und evangelistischem Zeugnis. Feindesliebe, das war sicher ein Aspekt, der in Paulus' Gewissen noch nicht vorkam und daher ergänzt werden musste. Und die besonderen Hygienerituale? Darauf darf mein Gewissen getrost verzichten. Bin ich allerdings beim Leiter der Synagoge zum Essen eingeladen, nehme ich selbstverständlich aus Liebe zu ihm und behutsamer Rücksicht seinem Gewissen gegenüber an den rituellen Handwaschungen teil. Diesen Prozess durchlief Paulus wieder und wieder, bis sein Gewissen ausschließlich der Regelgefüge umfasste, das Gott dort am Werk wissen wollte, weil es genau die Dinge umfasste, die aus seiner Perspektive richtig bzw. falsch waren. Das war zumindest Paulus' Ziel. Er lernte, zwischen ethisch bedeutsamen Gewissensfragen einerseits und persönlichen und kulturellen Vorlieben bzw. Gepflogenheiten andererseits zu unterscheiden. Was tat er also mit den ganzen Vorschriften, die er aus seinem Gewissen aussortiert hatte? Haute er jetzt einmal so richtig auf den Putz? Jeden Tag Schinken, Meeresfrüchte und das alles im Speckmantel? Keineswegs. Denn es ging nicht um Paulus selbst und es ging auch nicht ums Essen. Es ging um Jesus und das Evangelium. Auf die Dinge, die er aus seinem Gewissen aussortiert hatte, konnte er um des Evangeliums oder eines schwächeren Bruders willen bei Bedarf jederzeit wieder zurückgreifen. In diesen Dingen wurde er dann allen alles um des Evangeliums willen. Natürlich nimmt man keine Verhaltensweisen an, die man für falsch hält. Das wäre Sünde. Verzehr von Schweinefleisch? Wenn es dem Evangelium dient, Verzicht auf Schweinefleisch? Wenn es dem Evangelium dient? Die Begehung eines jüdischen Feiertages? Selbstverständlich, wenn ich in Jerusalem bin. Verzicht auf Wein oder Götzenopferfleisch? Kein Problem, wenn ich ansonsten einen mit einem schwachen Gewissen ausgestatteten Bruder zur Sünde verleiten würde. Paulus wurde zu einem Grenzgänger zwischen den Kulturen, der mühelos und selbstlos von einem Kontext zum anderen hinüberwechseln konnte, weil es ihm eben nicht um sich selbst ging. Es ging ihm um Christus, um das Evangelium und um das ewige Schicksal der ihm anvertrauten Seelen. Woher wissen wir, dass Paulus sein Gewissen in diesem Sinne erzogen hatte? Der einst so strenge Gesetzesverfechter erläutert seine kulturelle Flexibilität in 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 23 wie folgt. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Nur dadurch, dass er sein Gewissen beständig justierte und es unabhängig von Menschenmeinung in Übereinstimmung mit Gottes Maßstäben brachte, konnte er so leben. Und was war das Motiv für eine derart weitreichende kulturelle Flexibilität? 7-mal erwähnt er seine Beweggründe in diesem Abschnitt. Es geht ihm darum, Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Auch wir müssen die Herausforderung angehen, unser Gewissen unter allen Umständen und unter der Leitung des Heiligen Geistes, der Schrift und des Gebets anzupassen. Das bedeutet, unser Gewissen mit neuen Kategorien auszustatten, in der wir die Dinge einsortieren können, die wir zuvor unter falsch und richtig abgespeichert hatten. Die Kategorien könnten wir folgendermaßen betiteln: Familienregeln, Fragen, die Weisheit erfordern, Hygienevorschriften oder gutes Benehmen. Mein Gewissen verfügt über 3 verschiedene Kategorien mit der Aufschrift gutes Benehmen. Eine Kategorie für meinen Heimataufenthalt, eine für meine Zeit, die ich unter den Khmer verbringe und eine für meine Arbeit unter den Stammeseinwohnern Kambodschas. In allen 3 Kulturen wird sehr großer Wert auf gutes Benehmen gelegt. Doch alle 3 verstehen inhaltlich etwas grundlegend anderes darunter. Die Freiheit des Christen besteht darin, sich selbst um des Evangeliums willen zur Flexibilität zu disziplinieren. 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 19 bis 23 stellt uns 2 Gruppen von Menschen vor. Erstens diejenigen, die wie Paulus um des Evangeliums willen allen alles werden, und zweitens diejenigen, um deren Willen sich Menschen wie Paulus anpassen. Die Frage für diejenigen, die ein Leben für das Evangelium führen wollen, lautet: Wie werde ich von einem ethnozentrischen Menschen, dem gegenüber Paulus flexibel sein muss, zu jemandem wie Paulus selbst, diesem kulturellen Grenzgänger mit seinem hohen Maß an innerer Flexibilität? Das ist nicht leicht. Es erfordert die jahrelange Pflege des eigenen Gewissensgartens oder einen jahrelangen Prozess des Justierens und ständigen Nachjustierens, um in unserem ursprünglichen Bild zu bleiben. Und dieser Prozess setzt wiederum geistliche Reife, feste theologische Überzeugungen, christliche Nächstenliebe, persönliche Disziplin und Hingabe an die Botschaft des Evangeliums voraus. Insofern überrascht es nicht, dass es im Textzusammenhang von 1. Korinther Kapitel 9 um Selbstverleugnung und Selbstdisziplin um des Evangeliums und der verlorenen Willen geht. Das ist der wahre Kern christlicher Freiheit. Die Freiheit, sich selbst um des Evangeliums willen zur Flexibilität zu disziplinieren. Diese Definition folgt unmittelbar aus 1. Korinther 9, Vers 19, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen gegenüber zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Christliche Freiheit bedeutet, frei sein, um sich selbst zu disziplinieren, zur Flexibilität um des Evangeliums willen. Oh cool, endlich kann ich alles das tun, was ich schon immer wollte, aber wegen meiner konservativen Erziehung nie durfte. Und dann teilt man seinen neuen Lebensstil auf Facebook, damit alle sehen können, wie hip man ist. Das ist keine christliche Freiheit, sondern Unreife. Christliche Freiheit ist ein Betätigungsfeld für reife Menschen, nicht für Unreife. Unreife Persönlichkeiten, die sich hierher verirren, verursachen hier nur Chaos, so wie es damals in Korinth geschah. Christliche Freiheit thematisiert weder unser Ich noch unsere Freiheit, alles zu tun, was wir tun wollen. Vielmehr geht es dabei um die Freiheit, sich selbst um des Evangeliums und um der schwächeren Geschwister willen zur Flexibilität zu disziplinieren. Diesen recht weiten Begriff wollen wir nachfolgend mit authentischen Beispielen aus dem Missionsalltag füllen. Christliche Freiheit beinhaltet die Freiheit, Hundefleisch zu essen, das einheimische Dorfbewohner uns servieren. Christliche Freiheit befähigt zum Verzicht auf Grillfleisch und doppelte Cheeseburger, weil sie zum Dienst unter in Detroit lebenden Muslimen berufen sind. Christliche Freiheit ist die Freiheit einer alleinstehenden Missionarin, die sich zum Tragen von Hosen als Teil der zentralasiatischen Stammeskultur zu überwinden, obwohl sie aufgrund ihrer eigenen kulturellen Prägung Röcke bevorzugt. Denn in ihrer Zielkultur werden Röcke nur von leichtlebigen Frauen getragen, weil sie die Knöchel und Waden entblößen. Christliche Freiheit befähigt eine von Natur aus sehr zurückhaltende Frau dazu, ihr Haus zu öffnen, da sie jetzt in einer Gesellschaft lebt, in der jeder einfach ohne anzuklopfen ins Haus eines anderen spazieren darf. Ja, in der es noch nicht einmal ein Wort für Privatsphäre gibt. Ich spreche gerade von meiner Frau. Christliche Freiheit lässt einen in einem Land der dritten Welt lebenden Hygienefanatiker dem ständigen Impuls widerstehen, nach jedem Händeschütteln die antibakteriellen Reinigungstücher hervorzuholen. Dabei müssen wir an ein Missionarsehepaar denken, die in ihrem Dienst nur deshalb versagten, weil sich ihr Hang zur Pedanterie hartnäckig in ihrem Gewissen festgesetzt hatte. Christliche Freiheit lässt uns zusammen mit Einheimischen ihre Stammesgesänge singen und ihre Stammestänze tanzen, auch wenn wir persönlich so gestrickt sind, dass uns nach außen getragene Emotionalität im Gottesdienst eher unangenehm ist. Ich spreche gerade von mir selbst. Christliche Freiheit befähigt uns trotz Insektenphobie zu Missionsdienst in Ländern, in denen ganze Scharen von Insekten zu nächtlicher Stunde die Behausungen heimsuchen. Christliche Freiheit beinhaltet die Freimütigkeit, um des Evangeliums willen auf der Feier im Haushalt eines ungläubigen Nachbarn Fleisch zu essen, das einem aufgrund des eigenen kulturellen bzw. geistlichen Hintergrunds zuwider ist, weil persönliche Skrupel in den Hintergrund treten, wenn es um das Seelenheil eines Menschen geht. 1. Korinther 10, Vers 27. Christliche Freiheit ist auch das Thema eines anderen korinthischen Christen, der ebenfalls an dieser Feier teilnimmt und keinerlei Bedenken gegen den Verzehr des dort servierten Fleisches hat. Gerade als er das erste Stück von der Grillplatte nehmen will, raunt ihm sein Nachbar zu: "Iss das lieber nicht, das ist Götzenopferfleisch." Und um dieses Mannes und dessen schwachen Gewissens willen lässt der Fleischliebhaber seine Gabel wieder sinken und entgegnet: "Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast." 1. Korinther 10, die Verse 28 und 29. Genau darum geht es bei der christlichen Freiheit: Selbstdisziplin und Zurücknehmen des eigenen Ichs zugunsten des Evangeliums und des Nächsten. Ich kenne einen Missionarskollegen, der als Vegetarier aufgewachsen ist. Diese Essgewohnheit verfestigte und verselbstständigte sich in seinem Gewissen dergestalt, dass er sich Nicht-Vegetariern gegenüber überlegen fühlte. Als er während seines Studiums Christ wurde, wurde er mit dem biblischen Standpunkt hinsichtlich Essgewohnheiten konfrontiert. Er blieb zwar Vegetarier, doch er verschob die Essensthematik innerhalb seines Gewissens von der Kategorie falsch-richtig in die Kategorie der persönlichen Gewohnheiten und Vorlieben, mit dem Ergebnis, dass er andere aufgrund ihres Essenverhaltens nicht mehr verurteilte. Während er sich auf seinen Dienst als Bibelübersetzer in einem asiatischen Stamm vorbereitete, wurde ihm klar, dass ihm seine Essgewohnheiten spätestens dann, wenn er dort Essenseinladungen von einheimischen Geschwistern erhalten würde, Schwierigkeiten bereiten würden. Auf keinen Fall dürfte er das Essen zurückweisen, das ihm seine einheimischen Brüder und Schwestern anbieten würden. Also zwang er sich dazu, wieder Fleisch zu essen. Und bis zum heutigen Tag lebt er nicht mehr als Vegetarier. Wäre er in seinem Kulturkreis geblieben, hätte er bis heute noch kein Stück Fleisch angerührt. Doch bemerkenswert ist die Tatsache, dass er innerlich sowohl zum Leben als Vegetarier als auch zum Leben als Fleischesser bereit war und die Entscheidung davon abhängig machte, was dem Evangelium dienlicher war, weil er bereits zuvor sein Gewissen hinsichtlich der Thematik Essgewohnheiten nachjustiert hatte. Ein kleiner Hinweis für zukünftige Missionare: Ist das Gewissen noch mit allerlei Regelwerk belastet, das Gott gar nicht vorgesehen hat, kann man ein solches Leben gar nicht führen. Hat man 50 Nebensächlichkeiten innerhalb seines Gewissens zu Kernfragen befördert, gibt es 50 Gebiete weniger, auf denen man dem Beispiel des Paulus folgen und sich den Gegebenheiten anpassen kann. Denn wenn unser Gewissen diese 50 Dinge als Sünde brandmarkt, sind sie für uns indiskutabel. Haben wir das Thema Essgewohnheiten also in einer Schwarz-Weiß-Kategorie abgespeichert, sind wir diesbezüglich nicht flexibel. Fordert unser Gewissen perfekte Körperhygiene, können wir von diesem Standard nicht abrücken. Hat sich die Frage, was wir während der Anbetungszeit mit unseren Händen machen, als moralische Allgemeingültigkeit in unser Gewissen eingenistet, machen wir bei diesem Thema keine Zugeständnisse mehr. Wenn uns unser Gewissen den Verzehr von Fleisch verbietet, dann scheiden 90% der Weltbevölkerung als Zielgruppe unseres Missionsdienstes aus. Ist die Wahrung der Privatsphäre ihr Heiligtum, werden sie es in den meisten Ländern nicht lange aushalten. Verbietet uns unser Gewissen die Teilnahme an Stammestänzen, sollten wir unseren Fuß nicht unbedingt auf afrikanischen Boden setzen. Und wenn doch, sollten wir zumindest unsere Liederbücher nicht vergessen, ach ja, und das Klavier natürlich auch nicht. Doch wenn wir das tun, kommt am Ende etwas dabei heraus, was Professor Mark Vowles als Franchise Mission bezeichnet, nämlich eine Kopie unserer Heimatgemeinde in fernen Ländern. Dieselbe Kleidung, dasselbe Liedgut, identische Gebäude und dieselben strikten Moralvorstellungen. Moralische Aspekte, von denen die armen Einheimischen noch nicht einmal geahnt hatten, dass sie Sünde sein könnten, bevor die Missionare kamen und ein Stück westliche, christliche Subkultur implantierten und das einheimische Gewissen noch voller luden, statt es zu entlasten. Carson weist darauf hin, dass die Ermahnung in 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 23, sowohl für die Übervorsichtigen als auch für die zu Sorglosen gilt. Wer auf der Grundlage endloser Regelsysteme lebt und seine Identität von seinem regelkonformen Handeln her bezieht, ist unflexibel und kann sich niemals anpassen. Im Gegensatz dazu ist ein Mensch, der ohne jegliche Wurzeln, Prägung, Identität und unverhandelbare Wertvorstellungen aufwuchs, auch nicht wirklich flexibel, sondern wird ziellos umhergetrieben von allerlei windigen und beliebig motivierten Meinungsäußerungen, die seinen Weg kreuzen. Solche Menschen können sich vielleicht irgendwie einfügen, jedoch niemanden gewinnen. Denn sie selbst haben ja keine stabile Grundlage, für die man andere Menschen begeistern könnte. Insofern dürfte die Umsetzung der paulinischen Strategie »Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette« für solche Menschen schwierig sein. Die Gemeinde, Gottes interkulturelles Labor für die Mission. Woher nimmt man Missionare wie Paulus, die sich der Herausforderung der Gewissensjustierung bereits gestellt haben und wissen, wie man mit unterschiedlichen kulturellen Kontexten umgeht, ohne lediglich die eigene christliche Kultur zu importieren? Sie wachsen heran. Sie wachsen heran in unseren Gemeinden, die sich Gott als Labore für interkulturelle Erfahrungen gedacht hat und in denen man lernt, andere Kulturen zu erreichen. Aus der Schrift wird deutlich, dass Gott die kleinen Auseinandersetzungen in unseren Gemeinden gebrauchen will, um uns auf die komplizierten kulturellen Herausforderungen auf dem Gebiet der Mission und der Evangelisation vorzubereiten. Zumindest ist es so gedacht, dass die Gemeinde als entsprechender Versuchsbereich fungiert. In unserem Land gibt es glücklicherweise so viele Christen, dass wir den Luxus haben, uns in kleinere Gruppen aufzuteilen und uns einer Gemeinde unserer Wahl anzuschließen, in der das Ausmaß der Konflikte um gewissensbedingte Meinungsverschiedenheiten sehr überschaubar ist. Einige Skrupel konservieren wir dabei sogar, indem wir Regelwerke entwickeln, die die Einheit untereinander gewährleisten sollen. Oder präziser formuliert, die Uniformität. An zwei Stellen der Bibel stellt Paulus bewusst den Zusammenhang her zwischen erstens dem Durcheinander, bedingt durch den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten über Gewissensfragen, und zweitens der Mission unter den Unerreichten. Eine Passage, 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 23, die wir bereits betrachtet haben, beschreibt die eigene kulturelle Flexibilität des Apostels Paulus, durch die er so viele Menschen wie möglich gewinnen möchte. Dieser sehr bekannte missionarische Text ist eingebettet in die Ermahnung von Paulus an die Korinther in Bezug auf den Umgang mit den schwächeren Geschwistern und deren empfindlichen Gewissen, 1. Korinther 8 und 10. Flexibilität im Gemeindealltag bereitet uns auf Flexibilität auf dem Missionsfeld vor. Wahrscheinlich noch klarer ist der Zusammenhang, den Paulus in Römer 15 herstellt, dem vermutlich bedeutsamsten theologischen Dokument, in dem es um das Thema Mission geht. Römer 15 ist die glanzvolle Beschreibung der weltweiten Mission der Gemeinde Jesu. Und wer ist der interkulturelle Missionar par excellence? Der Herr Jesus Christus, der einem fremden Volk und einer fremden Kultur diente. Soweit zu Römer 15. In Römer 14 geht es, wie wir bereits im vorangegangenen Kapitel gesehen haben, um den Umgang mit banalen innergemeindlichen Auseinandersetzungen über moralische Bedenken. Was könnten diese beiden Themen gemein haben? Immerhin stellt Paulus eine Verbindung her, die uns zu mehr Effektivität innerhalb der Gemeinde sowie im missionarischen und evangelistischen Dienst verhelfen soll. Dreh- und Angelpunkt ist dabei Römer 15, Vers 7, wo Paulus das zusammenfasst, was er beginnend von Römer 14, Vers 1 an in Bezug auf den Umgang mit Menschen und ihren unterschiedlichen moralischen Auffassungen gelehrt hat. Eingeleitet wird dieser Schlüsselvers mit dem Wort: Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen. Römer 15, die Verse 7 bis 9. Erkennen Sie den Zusammenhang? Vers 7 fordert uns auf, einander anzunehmen, zu lieben und auf diejenigen innerhalb der Gemeinde Rücksicht zu nehmen, die anders sind als wir. Und warum? Weil, siehe Vers 8, auch Jesus genau das tat, als er den Himmel verließ, um als Jude geboren zu werden und dem jüdischen Volk und seiner Kultur zu dienen, damit die ganze Welt gerettet würde. Ein netter kleiner jüdischer Junge. Anstatt zu schreiben, Christus wurde ein Diener der Juden oder ein Diener Israels, formuliert Paulus ein Diener der Beschneidung. Warum wählt er genau diesen Ausdruck? Um uns zu verdeutlichen, dass Christus nicht nur zu einer bestimmten Volksgruppe oder Sprache gekommen war, sondern zu einer ganzen Kultur mit all ihren Erwartungen, Regeln und Traditionen. Allen voran der Beschneidung als vermutlich bekanntester aller religiösen Riten des Judentums. Und es war auch nicht irgendeine Kultur. Jesus hatte sich in eine Kultur hineinbegeben, der weltweit der Ruf vorauseilte, außergewöhnlich streng zu sein. Machen wir uns diese Tatsache noch einmal ganz bewusst. Der Sohn Gottes, der ursprünglich kein Jude war, er wurde einer, verließ seine vollkommene himmlische Freiheit und wurde ein netter kleiner jüdischer Junge und später ein guter gesetzestreuer Jude. Die ganze Zeit über befolgte er die Gebote, die er selbst dem Volk am Berg Sinai gegeben hatte. Auch die Gesetze, die nur vorübergehend galten, weil er ihre zeitliche Begrenzung beabsichtigt hatte. Zum Beispiel die Gebote, kein Schweinefleisch zu essen und ausschließlich in Jerusalem anzubeten. Die einzigen Satzungen, die er beiseite wischte, waren die, die die Pharisäer und andere Gruppierungen selbst erdacht und hinzugefügt oder aber komplett missverstanden hatten. Als Erwachsener praktizierte Jesus genau das, was er später durch Paulus in Römer 14 aufschreiben ließ. Er wurde ein Diener der Menschen, die ganz anders waren als er selbst. Er wurde Teil einer Kultur, die ihm fremd war. Er nahm die jüdische Kultur an. Er fügte sich komplett ein. Er war kein antikultureller Hippie, der gegen die Tradition rebellierte. Er war kein seltsamer Außenseiter oder Menschenfeind. Er ging mit seinen Eltern zur Synagoge und besuchte den Tempel, als er 12 Jahre alt war. Er feierte regelmäßig das Passa und andere religiöse Feste der jüdischen Tradition. Er ruhte am Sabbat und nahm an den Gottesdiensten in der Synagoge teil. Er wurde zum Diener der Juden und ihrer Kultur. Worauf zielte der Sohn Gottes ab, als er zur Ehre Gottes freiwillig zu dem wurde, was er eigentlich nicht war, ein Diener einer bestimmten Kultur, die ursprünglich nicht seine eigene war? Lassen Sie uns noch einmal Vers 7 betrachten und ihn in einen größeren Zusammenhang stellen. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist. Erstens, um der Wahrheit Gottes willen. Zweitens, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Drittens, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen. Römer 15, die Verse 7 bis 9a. Erstens, Christus hat der Welt gezeigt, dass Gott wahrhaftig ist. Die vorrangige Absicht Christi war gottbezogen. Es ging ihm um die vollständige Offenbarung der Wahrheit Gottes. Wäre der Sohn Gottes kein Diener einer ihm fremden Kultur geworden, wäre dies niemals so geschehen. Zweitens, Christus erfüllte all die Verheißungen, die Gott den Patriarchen gegeben hatte. Denken Sie einmal an sämtliche göttlichen Verheißungen aus dem Alten Testament. Es sind Hunderte. Ihre Erfüllung hing von der Tatsache ab, dass Christus zum Diener einer fremden Kultur wurde. Drittens, Christus fügte die Heiden zu Gottes Familie hinzu. Keine der vier alttestamentlichen Verheißungen in Bezug auf die Heiden, auf die in den nachfolgenden Versen Bezug genommen wird, Römer 15, die Verse 9b bis 12, eine verkündet durch Mose, zwei durch König David und eine durch den Propheten Jesaja, hätte sich wohl erfüllt, wäre Christus nicht zum Diener eines Volkes und einer Kultur geworden, die nicht seine eigene war. Wir und unsere Gemeinde sind lebendige Resultate der Bereitschaft Christi, einer fremden Kultur zu dienen und Menschen zu lieben, die völlig anders waren als er selbst. Und in Römer 14 und 15 befiehlt er uns, genau dasselbe zu tun. Jesus predigte durch Paulus genau das, was er selbst praktizierte. Jetzt sind wir an der Reihe. Jesus praktizierte es als Erster und war der Erste, der ein Diener einer Kultur wurde, die nicht seine eigene war. Danach folgte Petrus, siehe Apostelgeschichte 10. Als Nächster kam Paulus an die Reihe, der allen alles wurde, um sie für Jesus zu gewinnen. 1. Korinther 9, die Verse 19 bis 23. Jetzt sind wir an der Reihe. Paulus ruft uns zu, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. 1. Korinther 11, Vers 1. Was geschah, als Petrus den Worten Christi gehorchte und in der Begebenheit in Apostelgeschichte 10 zum Diener einer Kultur wurde, die ganz sicher nicht seine eigene war? Wir sind es, die geschahen, vorausgesetzt, wir sind Heidenchristen. Denn die Bekehrung des Cornelius war nur der Anfang des geistlichen Fruchtbarwerdens der Heiden. Ein Fruchtbarwerden, das Petrus sich nicht einmal im Traum hätte ausmalen können. Was geschah, als Paulus den Worten Christi gehorchte und allen Menschen alles wurde? Es geschah ein Fruchtbarwerden der Heiden noch viel größeren Ausmaßes, das den gesamten Erdenball umspannte. Und was wird geschehen, wenn wir den Worten Jesu gehorchen und ein Diener der Menschen in unserer Gemeinde werden, die nicht so sind wie wir und die uns Mühe machen? Menschen, die wir im Herzen sehr leicht verurteilen, weil sie nicht streng genug sind, oder Menschen, über die wir nur die Augen verdrehen, weil sie nicht frei genug sind? Und was wird geschehen, wenn wir den Worten Jesu gehorchen und ein Diener der Menschen außerhalb unserer Gemeinde werden, die nicht so sind wie wir und die uns Mühe machen? Was wird geschehen? Das gleiche Fruchtbarwerden, das der Gehorsam Jesu, des Petrus und des Paulus nach sich zog, als sie ihr selbstbestimmtes Leben aufgaben. Ein unvorstellbares Fruchtbarwerden. Und Fruchtbarwerden vereint das persönliche Glück mit der Verherrlichung und dem Lob Gottes.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den zweiten Teil des 6. Kapitels aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Nesselli and Crowley mit dem Titel »Das Gewissen«. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.